attention.
Nova Stofsten San. An Atzales Dragon, an Tupfal Dijon, oder vielleicht auch ein Hauch vom Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Es gibt gute Nachrichten. Und zwar gute Nachrichten, mein lieber Markus, von unserem medizinischen Personal. Du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Ja, ich habe es ja, das Beweisstück A der medizinischen Abteilung hier noch bei mir liegen. Soll ich es wieder anziehen? Das ist die große Frage. Hat sich Bragilbert gemeldet?
Na, natürlich, Dr. Volker Bragilbert hat sich gemeldet. Und es ist ausführlich ausgefallen, aber es lohnt sich, glaube ich, sich das Ganze anzuschauen. Er schreibt dazwischendurch zum Beispiel, auch wenn ich ja nur ein unter Anführungszeichen einfacher Chirurg bin, da sage ich, Markus, da haben wir doch ganz was anderes gehört. Wir wollen jetzt nicht verraten, wo der große Dr. Volker Bragilbert ordiniert, aber mit allen Kollegen, und es waren viele Kollegen und vor allen Dingen Kolleginnen auch, mit denen ich gesprochen habe, von Bradley, da ist nichts mit einfacher Chirurg. Da fällt immer und immer öfter das Wort Legende. Ist dir das auch so gegangen in deinen Nachgesprächen, in deinen medizinischen?
Also bei mir fiel immer das Wort Nobelpreis. Auch wenn der natürlich massiv nachgelassen hat, nachdem man den jetzt einfach weiterschenkt, diese Medaille. Ne? Das ist natürlich, um jetzt nicht abzuschweifen, aber nur ein kurzer Satz. Vielleicht sollte man den Friedensnobelpreis, wenn man niemanden hat, der dafür geeignet wäre, einfach auch mal nicht vergeben, ein Jahr.
Ja,
Kann er möglicherweise sein. Aber zu Dr. Bragilbert nochmal zurück. Also das ist das, was bei mir am ehesten fällt, das Wort Nobelpreis.
Ja.
Ansonsten bin ich gespannt, was er gesagt hat. Du hast es natürlich geflissentlich nicht an mich weitergeleitet,
diese Nachricht. Nein, damit du unvorbereitet bist, ja. Aber ja. Aber ist alles gut. Pass auf. Erstens, ich lese mal ganz kurz vor und nur, damit wir nicht zu Beginn schon alle unsere 12 Hörer verlieren, aber der Anchorman zeigt sich ja neuerdings immer mit Brille. Ich bräuchte heute eine Brille, weil ich in der prallen Sonne hier in den Tiroler Alpen sitze. Es ist wirklich schön. Es ist allerdings ziemlich frisch. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht jammern. Es ist der 16. Januar. Da darf schon gern mal frisch sein. Aber Bradley schreibt Folgendes. Und der Anchorman hat beim letzten Mal eine Brille aufgehabt mit Löchern. Und die Frage war, wie lang wird das überleben? Die Antwort ist, Markus, du wirst sterben. Allerdings nicht an dieser Brille. Die Brille wird nichts mit deiner Sterblichkeit zu tun haben.
Das weiß man nicht. Wenn ich sie mir in die Augen ramme, könnte es möglicherweise passieren.
Oder wenn du mit diesen Brillen unvorsichtigerweise im dunklen Auto fährst, das auch. In der Augenheilkunde werden solche Rasterblenden oder auch enges Loch, Klammer auf, stenopäisch, Klammer zu, genutzt, um eine brechungsbasierte Fehlsichtigkeit, zum Beispiel Kurzsichtigkeit, von anderen zu unterscheiden. Die stenopäische Lücke wirkt hierbei wie eine Lochblende und reduziert damit die Wahrnehmung von störenden Randstrahlen. Bis jetzt habe ich kein Wort verstanden. Dadurch wird die Sehkraft vorübergehend effizient verbessert und führt zu, und ist das nicht, und deshalb sage ich ja. Nobelpreis für Dr. Volker Bragilbert. Er verwendet das Wort Effizienz. Ich schwiff ab. Dadurch wird die Sehkraft vorübergehend effizient verbessert und führt zu einer gewissen Entspannung für die Augen. Dies ist allerdings nur von kurzer Dauer, ähnlich wie das vorübergehende Schließen der Lider, und kann auf keinen Fall eine dauerhafte Verbesserung der Sehkraft hervorrufen. Dann doch gleich besser einen anständigen Aluhut aufsetzen. Und das liebe ich halt auch an unserem Dr. Volker Bragilbert. Da ist einfach Humor auch da. Und weißt du, was seine größte humoristische Glanzleistung war? Und das schicke ich dir dann sogar weiter. Die größte humoristische Glanzleistung war eindeutig, dass er bei Sky eine Autogrammkarte von, was glaubst du, wem bestellt hat?
Von mir hoffentlich.
Ja, natürlich. Und er hat mir ein Bild geschickt, das schicke ich dir dann weiter. Brad, wenn du uns hörst und ich weiß, du hörst uns. Sklavisch, sagen manche. Wenn es okay ist, dann würde ich dieses Bild auch gerne in den sozialen Medien posten, weil es ist großartig. Er trägt den Pulli von Sportradio 360. Ich plane bald eine neue Auflage und zeigt mir das Bild des, man kann sich ja nur sagen, herausragend aussehenden Anchorman mit Unterschrift, die kann ich jetzt nicht ganz erkennen. Und dann eine Karte, die unterschrieben ist von Dalia Silber. Kennst du diese Frau persönlich?
Vermutlich meine persönliche Autogrammkarten-Managerin.
Ja, eine deiner vielen. Deshalb und da steht dann drauf, sehr geehrter Herr Gill, sehr geehrter Herr Bradley, bitte finden Sie anbei die gewünschte Autogrammkarte von Markus Gaub mit freundlichen Grüßen, Dalia Silber. Ich meine, was kann sich ein Mann im besten Alter beruflich eine Legende dem Nobelpreis nahe mehr wünschen als eine Autogrammkarte vom Anchorman Markus Gaub?
Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur sagen, da ist es dann auch raus, wenn man diese Autogrammkarte bestellt, dass ich eine gewisse Verwandtschaftsverzweigung mit Karl Dall habe. Ich war schockiert, als ich die Fotos zuerst gesehen habe. Aber da muss man eben durch. Man muss dazu stehen oder man trägt Brille. Ja. So läuft das dann.
Ja, das erinnert mich daran, als mir Schmieder mal dieses Bild vom 100-jährigen, kannst du dich erinnern, vom 100-jährigen Roger Federer geschickt hat. Und als Schmieder dieses Bild zum ersten Mal gesehen hat, hat er gemeint, das bist ja du, Huber. Und übrigens, Robin hat in Halle, Westfalen, Robin war ja ein großer Federist, ist es immer noch. Und übrigens heute an diesem Freitag hat Roger Federer in der Früh, ich weiß, es war nur zum Aufwärmen für seinen Schaukampf, aber hat er mal ganz elegant Kaspar Rüd in einem Tiebreak abgezogen. Jetzt weiß ich schon, Rüd hat sicherlich 100% gespielt, aber ich meine, da geht Federer einfach mal raus und hat seit fünf Jahren beinahe kein professionelles Tennis mehr gespielt und gewinnt dann einen Tiebreak, wie gesagt, nicht vollgespielt, gegen Kaspar Rüd. Und Robin hat 2014, das war sein liebstes Fanfoto mit Roger Federer, das haben wir in einer Größe von circa 60x80 zu Hause hängen und es kommen immer wieder Gäste ins Haus, die fragen Robin dann, warum hängt da so ein großes Bild von dir und deinem Vater? Also die Ähnlichkeit zwischen mir und dem Maestro ist ungefähr gleich groß wie zwischen dir und zwischen Karl Dahl. I like my Ähnlichkeit mehr, I have to say.
Ja, vor allem, weil sich die wahre Ähnlichkeit sowohl bei mir und Karl Dahl und auch bei dir und Roger Federer erst auf dem Tennisplatz zeigt.
Ja.
Und eigentlich optisch gar nicht so richtig zu erkennen ist.
Und vor allen Dingen bei dir und Karl Dahl auf dem Tennisplatz. Ich glaube, da gibt's massive Überschneidungen. Ja. Bevor wir jetzt zu weiteren wichtigen Themen kommen, also Bradley, gib mir bitte das okay, dass ich dieses fantastische Bild veröffentlichen darf und vielen, vielen Dank für deine Expertise, die noch viel weiter war. Ich schick's dem Markus selbstredend weiter. Apropos schicken, die Bracket Challenge ist on, das Bracket ist heraus, ich habe es in der Big Show auch schon gesagt und ich habe schon Rückmeldungen bekommen, während mein Hund hier das ganze Feuerholz zerlegt. And not in a good way. Aber das muss mir ja lassen. Also, schreibt mir eine Mail, steilpass@sportradio360.de und dann bekommt ihr das Bracket zugeschickt. Es werden wieder auch ein paar Prominente mitmachen. Der Anchorman hat gesagt, nein, bei Sportradio 360 mache ich nicht mit. Ich mache die originale Bracket Challenge von den Australian Open, denn dort ist ein Preisgeld von 10 Millionen Dollar ausgesetzt. Und zwar für den oder diejenigen, die das perfekte Bracket tippt. Sprich, alle Matches von der ersten Runde bis zum Finale richtig den Sieger getippt zu haben.
Was inklusive der Spiele oder die Sätze nein. Oder einfach nur Sieger?
Sieger, so wie du genau, also das gibt's ja auch, diese Bracket Challenge kommt ja eigentlich, wie du weißt, aus der NCAA für March Madness und wird ja manchmal, ich glaube Warren Buffett hat sogar mal eine Milliarde ausgelobt für jemanden mit dem perfekten Bracket, das halt nicht zustande kommen kann, wenn irgendwo, und im Tennis schon gar nicht, du hast 128 Teilnehmer. Ich habe auch festgestellt, übrigens, wer echt Angst hat, dass er sagt, ich bin kein Tennisexperte, keine Tennisexpertin, ich mag nicht mitmachen. Ich sage aber, wie es ist, ich schaue mir dieses Damen-Tableau an. Von 20 Frauen habe ich in meinem Leben noch nie was gehört. Ich sehe die Namen in der Qualifikation. Ich habe kein Bild zu diesen Spielerinnen, die fantastisch Tennis spielen können. Also Expertise ist in diesem Fall eher von Nachteil. Also schreibt mir bitte, steilpass@sportradio360.de für die
Jens, Challenge. Jens Huber gibt das dann ab und gewinnt damit 10 Millionen mit euren Brackets.
Genau. Ja, ich muss mich nur ein bisschen sputen. Ich war sehr unaufmerksam in dieser Woche. Hast du irgendwie, irgendwas zusammengefasst. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie gestern dieses Topspiel ausgegangen ist. Was war es nochmal? Augsburg
Deutschland
gegen Union
Österreich.
Berlin. Deutschland, ja, das habe ich gesehen.
Deutschland Österreich. Ja, Augsburg hat 1-0 gewonnen. Ein Traumtor von Claude Maurice.
Ich habe 0-0 getippt, glaube ich.
Wenn ich ihn kommentiere, ich habe das am Sonntag gegen Gladbach, da hat er dieses Traumtor stecken lassen. Aber da hat er es jetzt ausgepackt am Donnerstag. Und ansonsten war ich natürlich fokussiert auf Deutschland und Österreich. Ich habe mir immer gedacht, wie beeinträchtigt das, möglicherweise zerstört das komplett die Beziehungen von Jensen Hulber und mir. Oder kann es vielleicht eine Brücke sein für die Beziehung zwischen Jensen Hulber und mir? Ich bin noch nicht so ganz
wohin,
im Klaren.
Wohin soll diese Brücke gehen?
Ist hier zwischen diesen Fensterchen hier. Ich kann das ja jetzt hier nur so andeuten. So,
ich sitze in der prallen Sonne, es ist fantastisch, aber die Sonne beim Anchorman kommt erst.
Ja, die kommt erst so in einer Stunde kommt die erst raus. Ja, in einer Stunde kommt hier die Sonne erst raus. Die Frage, die ich mir immer stelle, ich bin natürlich, wie es eigentlich jedem klar sein muss, ich bin ein kompletter Handball-Nichtversteher, weil mich Handball viel zu sehr, es gibt viel zu viel Verbesserungspotenzial beim Handball, finde ich.
Fängt bei den Schiedsrichtern an, ja, bitte.
Ja, und auch mit der Zeitnehmung, hier wird irgendwie rumgefault und nee, die Uhr wird aber jetzt nicht angehalten. Das heißt, du kannst dich eigentlich über die Spielzeit dann rausfaulen, so ein bisschen in manchen Momenten, was ja eigentlich auch nicht sein dürfte. Und dann stelle ich mir eben immer die Frage, okay, dann probieren die Österreicher mal was anderes, in An- und Abführung, und nehmen eben im Grunde fast immer den Torwart raus und haben dann immer Überzahl. Und warum kritisiert man sowas pauschal? Das ist ja grundsätzlich erlaubt. Und klar, es ist jetzt für die Menschen, die beim Rennradfahren nur immer weiße Socken tragen und auch sonst immer auf die Etikette achten und vielleicht auch beim Tennis nur weiß tragen oder so, für die ist das natürlich nichts. Aber sonst entwickelt sich doch auch ein Sport nicht weiter, wenn man einfach mal was anderes probiert. Und die Deutschen haben es ja ungeschickt genug oder maximal ungeschickt, finde ich, gemacht, weil gerade wenn du dann führst und es ist nicht mehr viel Zeit, dann nehme ich doch nicht den schnellen Wurf aufs Tor, sondern dann spiele ich doch auch die Zeit im besten Basketball, in bester Basketballtradition ein bisschen runter, auch wenn es diese Schussuhr ja nicht gibt, aber so im Gefühl gibt's sie ja doch. Und sie haben ja konstant ihre Tore gemacht. Also ging die Taktik der Österreicher ja nahezu sehr gut auf. Also, dass das Spiel am Ende so knapp war, glaube ich, ist ja ein Beweis dafür. Und das sind dann so Dinge, die ich nicht verstehe, warum man das dann tatsächlich so kritisiert. Und gerade hinten raus merkt man ja doch auch immer, wenn man dann mal eine offene Deckung spielt, nicht nur am Kreis steht, sondern auch das Aufbauspiel schon stört, damit kommt ein Gegner so pauschal nicht klar. Warum streue ich das nicht 3, 4, 5 Mal in so einer Halbzeit grundsätzlich ein? Fragen an dich. Den Handball verstehen.
Nee, sind großartige Fragen. Die erste Frage, die ich gerne von Andy Wolf beantwortet hätte, der einfach zu gut für Österreich war. Das Spiel ist mit +3 für Deutschland ausgegangen. Ich habe es im ORF gesehen. Die ORF-Kommentatoren mit Conny Wilczynski, ich weiß nicht, wie der Kommentator heißt, die haben dieses Spiel, also dieses Ergebnis gefeiert. Weil die Vorbereitung muss für die Österreicher in einer Art und Weise unterirdisch schlecht gewesen sein. Das, glaube ich, die Befürchtung war, dass Deutschland uns mit 24 Toren abschießt. Das war dann nicht der Fall. Die Spieler haben das dann gar nicht so euphorisch gesehen, weil die gesagt haben, nein, in der zweiten Halbzeit, ganz gegen Ende, waren wir eigentlich wieder auf 2 Tore dran. Und du hast völlig recht, was das Zeitspiel anbelangt. Also, beim Zeitspiel gibt es mehrere Dinge. Erstens ist es komplett random, wann die Schiedsrichter entscheiden, das ist jetzt passives Spiel, jetzt hebe ich die Hand. Nachdem sie die Hand heben, sind dem noch eine bestimmte Anzahl an Pässen erlaubt. Das ist random aus meiner Sicht. Was die Deutschen, ich meine, die Deutschen sollten eigentlich froh sein, weil sie eh genau wissen, was auf sie zukommt. Und wie du richtig sagst, warum dann einen schnellen Wurf nehmen? Und es war ja ein komisches Spiel gestern. In dieser Hinsicht, die Österreicher haben extrem viele technische Fehler gemacht, Passfehler, Fangfehler, gerade in der ersten Hälfte. Und die Deutschen haben extrem oft das leere Tor nicht getroffen. Also crazy eigentlich. Und die Abwehrleistung der Österreicher ist gelobt worden. Das waren aber dann trotzdem, waren es 31 oder 30 Tore. Es waren jedenfalls 3 Tore Unterschied. Und wenn ich halt 30 oder 31 Tore bekomme, dann, naja, kann die Abwehrleistung auch nicht so toll gewesen sein. Ich habe mit Thomas Wagner ein bisschen hin und her geschrieben.
Ist das der Kreisläufer der Österreicher?
Genau, das ist der Ernährungsberater des Kreisläufers. Also großartig. Weil in der Pause nämlich hat man mit genau diesem Kreisläufer ein Interview geführt. Und das war 3 Minuten lang, es ging nur um sein Gewicht. Lasst ihn doch in Gottes Namen so sein, wie er ist. der ja auch, habe ich den Vornamen vergessen, wie heißt er denn, der Wagner mit Vornamen? Nicht der Thomas.
Franz.
Moritz. Jetzt haben wir alle Wagners durch, nur nicht den richtigen. Und da ging es auch, ja, vielleicht sollte ich ein bisschen schwerer sein, vielleicht so ein bisschen leichter, lass den doch in Ruhe. Ja, der Junge spielt in der deutschen Bundesliga, was immer ein Qualitätsmerkmal ist, und er möchte noch in der Champions League spielen, das sehe ich eher undeutlich, außer er ist irgendwo Backup in einem Verein, der in die Champions League kommt. Aber Wagner hat ganz stolz gesagt, schau, ich habe +4 getippt, ich bin Experte, und dann ist es +3 ausgegangen. Ist für mich natürlich immer noch ein Experte. Wagner ist für alles ein Experte. Aber es war ein unterhaltsames Spielchen. Und die Kernfrage nochmal an Andreas Wolf ist einfach, was ist attraktiver Handball? Was meint er damit? Wer spielt attraktiven Handball? Die Dänen sind die beste Mannschaft der Welt seit vielen Jahren, obwohl sie nicht Europameister werden können. Schauen wir mal, ob es jetzt anders sein wird. Aber ist das denn so attraktiv, wenn sich Matthias Gitzel, den ich ja fast so verehre wie Tadej Pogacar, ist das denn attraktiv, wenn sich Matthias Gitzel immer eindreht, 14 Mal in die Deckung rein, 1 gegen 1, oder wie Magdeburg spielt, dieses Klein-Klein, aggressiv auf die Verteidigung zu immer. Was ist schöner Handball? Beim Fußball gehen die Meinungen ja auch auseinander. Mich hat dieses Tiki-Taka von Barcelona erfreut, dich hat's aufgeregt, also auch schwierig. Und da sind wir wieder bei Federer. Wir fangen bei Federer an, wir kommen wieder zu Federer. Es kann ja hoffentlich keine zwei Meinungen geben, dass das Tennis, das Roger Federer gespielt hat, schön war. Und auch erfolgreich. Aber beim Handball und beim Fußball, da tue ich mich echt schwer. Außer natürlich Bayern spielt gegen Wolfsburg, gewinnt 8-1, dann sage ich, okay, scheint gut gewesen zu sein. Wahrscheinlich auch gut anzuschauen. Ein Monolog, der ins Nichts führt, ich weiß.
Da, du hast einfach alles adressiert und abgegrast und abgeerntet. Insofern sind wir, glaube ich, dann mit dem Handballthema soweit durch. Aber wie gesagt, warum man da nicht öfters mal so die Defensivansätze variiert?
Ja, ich weiß schon, die offene Deckung, ja, das ist schon klar.
Finde ich dann, wäre für mich vor allem dann auch interessant, okay, ja, die Österreicher spielen in Überzahl, aber vielleicht bevor sie den Torwart rausnehmen, sie auch mal so so zu verteidigen und so drauf zu gehen. Aber mein Gott, da gibt's Gelehrte, da gibt's Menschen, die kennen sich wirklich damit aus.
Ja, pass auf.
Ja.
Da muss ich noch was sagen dazu. Und jetzt wird's extrem nerdig.
Das kann ich so nicht stehen.
Die Handballfreunde, die deutschen Handballfreunde werden ihn vielleicht auch kennen, aber es gab einen legendären kroatischen Trainer, ich glaube, er war Kroate, Vinko Kandija hieß der. Und Vinko Kandija ist mal zu West Wien gegangen. Und West Wien, die Mannschaft gibt es, die heißt jetzt anders, ich weiß nicht, ob das die Pfeifers sind. Jedenfalls West Wien, damals in der österreichischen Bundesliga, aufgestiegen, lauter junge, dynamische Kerle. Eine, wenn ich mich richtig erinnere, rein österreichische Mannschaft. Und das war zu einer Zeit, wo die meisten Mannschaften in der österreichischen Bundesliga halt davon gelebt haben, dass sie überragende Legionäre, wie wir sagen, hatten. Also in Köflach, wo ich auch gespielt habe, der hieß Jerzy Kolečka. Überragend, also ein Spielverständnis, eine Präzision beim Wurf, großartig. Aber die Westwiener eben unter Vinko Kandija, der auch dann Nationaltrainer war, bei den österreichischen Frauen bin ich mir relativ sicher, bei den österreichischen Männern bin ich mir nicht ganz sicher. But anyway, und der hat neue Dinge probiert, und der hat genau das, was du forderst, Markus, hat Vinko Kandija von Beginn an des Spiels gemacht, nämlich offene Deckung, und ist dann nach 5, 6, 7 Minuten zu der regulären, normalen Deckung zurückgegangen. Und das war der Erste auch, der 3-2-1 hat decken lassen. Also nur mehr drei Leute wirklich am Kreis, dann zwei vorgeschoben und einer ganz vorne. Und es hat halt ein Zeitl gedauert, bis man herausgefunden hat, wie man das verteidigt. Und ja, ist die Antwort, es gibt Ansätze in diese Richtung, aber du hast wie immer völlig recht.
Eine Frage habe ich noch. Die Verteidigung gegen einen Außenspieler.
Ja.
Findet ja eigentlich nur statt, bis dieser Außenspieler den Ball hat. Sobald er den Ball hat, wenn ich nicht aus dem Weg gehe, kriege ich automatisch gelb und 7 Meter
gegen. Nein, stehen bleiben darfst du schon. Du solltest dich halt nicht mehr in seine Richtung bewegen. Du solltest ihm von Beginn an den Winkel so klein machen, dass er nur in einem unmöglichen Winkel reinfliegt. Und aber wenn du dann, wenn er auf dich zukommt und schon im Sprung ist, dann musst du komplett gestarrt sein, weil sonst trifft dich die volle Härte des Gesetzes.
Aber bei der einen Szene, keiner kann von mir erwarten, dass ich jetzt die Namen hier runterdekliniere, bei der der Deutsche...
Österreicher hieß Nick und der Deutsche heißt Lukas Mertens und auf der linken Seite hat, glaube ich, Herr Zerbe, Lukas Zerbe Junior gespielt, auf den ich einen biblischen Hass entwickelt habe während dieses Spiels. Ich weiß, aber er hat 3 Glückssiebenmeter, Möstl war an jedem Siebener dran und Zerbe feiert diese 7 Meter, statt dass er rausgeht, 1, 2, 3 Kerzen anzündet für sein großes Glück. Aber bitte, deine Frage.
Möglicherweise war es nur Erleichterung, die da in seinen Emotionen bestimmt haben. Aber im Grunde stand doch der Spieler, der Österreicher, auch nur mit dem Fuß da und der Deutsche ist ihm auf dem Fuß drauf. Diese Bewegung des Fußes war lange bevor der Deutsche diesen letzten Schritt auf ihn zugemacht hat. Ich verstehe das völlig, dass man sagt, die Verletzungsgefahr ist riesengroß. Aber die Verantwortung dafür ist doch nicht nur beim Verteidiger. Aber danach müssen wir das Handballthema schließen.
Ja, man muss grundsätzlich sagen, dass die Schiedsrichter einfach in einer Art und Weise für Deutschland auch gepfiffen haben, dass ich den Fernseher angebrüllt habe. Ja, also jede Österreich hat 1-2 Minuten Strafe nach der anderen bekommen und na, so schlimm war es nicht. Deutschland, also ich habe es dem Thomas Wagner dann auch geschrieben und wir sind uns einig, Deutschland ist natürlich besser als Österreich, weil Deutschland auf jeder der 6 Feldpositionen im Grunde genommen A, besser besetzt ist, B, doppelt besetzt ist. Vor allen Dingen im rechten Rückraum hat Österreich gar nichts. Hutecek in der Mitte ist natürlich sehr gut, ist ein absolutes Viech, der für Österreich spielt. Bilic ist ein fantastischer Spieler, aber ist einfach zu verletzungsanfällig. Und Deutschland hat jede Position doppelt, kann auf jeder Position Tore schießen. Aber dann kommen wir wieder jetzt die kleine Brücke zum Fußball. Wir haben schon besprochen und ich habe Wagner dann auch gefragt. Wagner? Wenn dein ganzes Vermögen dran hinge, 7 Meter gegen Andy Wolf oder 11 Meter gegen Manuel Neuer, zu welchem Verdikt sind wir damals gekommen, dass wir das besprochen haben?
Fußballelfmeter.
Fußballelfmeter, natürlich. Weil man im Fußballtor wahrscheinlich eine Lücke finden kann, die man mit viel Training treffen kann und man bekommt, und Wagner sagt auch, 100% möchte er nicht einen 7 Meter, und Wagner ist ein Kopf größer als ich und hat viel größere Hände, kann diesen blöden Handball gut halten. Gegen Andy Wolf möchte ich keinen 7 Meter werfen müssen. Übrigens auch nicht gegen Konstantin Möstl, aber gegen Wolf schon gar nicht. Der ist schon echt. Ich weiß nicht, Emil Nielsen, schau ihn dir bitte an heute, wo du auf den Handballzug aufgesprungen bist von den Dänen. Also wenn irgendjemand in der Sportwelt eine noch beschissenere Frisur hat als Luke Littler, der Darts-Weltmeister, der zweimalige, dann ist es Emil Nielsen, der Torwart der Dänen, aber er ist fantastisch. Okay, jetzt bitte. Oder gibt's noch was zum Handball?
Nein, wie gesagt, die Handballakte ist für mich damit erledigt. Gut. Und ich habe auch schon den Aussteigen-Knopf gedrückt im Bandwagon. Also ich ein Spiel reicht erstmal. Wenn ich es terminlich vereinbaren kann, okay, dann bin ich wieder dabei. Am liebsten natürlich mit der österreichischen Nationalmannschaft, allein um Brücken zu bauen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was ist das Problem?
Sehr schlecht passiert übrigens, wenn mich sieht.
Was ist das Problem mit Luke Littlers, aber über Luke Littlers Frisur meckern? Ich finde halt, er sieht natürlich aus wie, so sieht er wahrscheinlich mit 30 auch noch aus. So ein bisschen so eine Betonfrisur und was ist daran schlimm? Hat er sich irokesisiert?
Nein. Es ist eher dieses, das ist ein bisschen Prinz Eisenherz dann eingerollt, aber viel zu hoch. Also ich weiß auch nicht.
Wir müssen uns halt auch davon verabschieden, dass das ein Sport ist in dem Sinne. Es ist halt eine spannende Veranstaltung.
Es ist ein Spiel.
Ja. Gerne ein Kneipenspiel.
Oh, übrigens, apropos Kneipenspiel. Ich habe jetzt öfter schon, und wenn es der Anchorman nicht weiß, dann schreibt uns bitte, aber ich habe öfter schon gehört, dass jemand ein sogenanntes Pub-Quiz veranstaltet hat. Pub wie das gleichnamische Lokal, in dem man gerne mal ein Bierchen trinkt. Also ich nicht, aber Leute, die Bier trinken. Und jetzt bin ich dachte, das ist einfach ein ganz normales Quiz, aber offenbar ist das Pub-Quiz ein besonderes Quiz. Weißt du, was das ist? Und wenn nicht, sag's mir bitte, dass du es nicht weißt.
Ich weiß es nicht.
Dann schreib
das ja
bitte.
Nur Kneipen, das Kneipenquiz von Holle und
okay.
Co.
Aber das, ja, okay. Das kann's nicht sein.
Das Besondere ist halt vielleicht, dass es live im Publikum stattfinden. Hast du dich eingeschmiert, Jens?
Na, überhaupt nicht. Aber ich bin auch seit langem erstmals wieder in der Sonne. Apropos eingeschmiert. Darf ich das noch kurz erwähnen? Ich bin gestern mit einem lieben Freund von mir, der jetzt bei der Bergbahn Kitzbühel AG für diesen Winter erstmals arbeitet und dort als Guide eingesetzt ist und der halt auch zu Unfallstellen kommen muss. Mit dem habe ich gestern zu Abend gegessen und noch einen anderen Freund, einen Fotografen hier, der dieses legendäre Bild geschossen hat, das du gut kennst. Hahnenkammrennen 2014 war es, glaube ich. Hannes Reichelt gewinnt die Abfahrt. Hängt jetzt über meinem Bett, früher hängt es in den David Alaba Studios. Und mein lieber Freund von der Bergbahn Kitzbühel AG erzählt, der muss immer Unfallstellen sichern. Und liebe Skifahrer da draußen, nach dem, was ich da aufgenommen habe, muss ich sagen, seid bitte nicht so wehleidig. Ja, wegen jedem Scheiß den Hubschrauber zu rufen, ist unfassbar. Hahnenkammrennen 2013. Ich fahre hoch mit meinem Sohn, erste Abfahrt. Es ist total vereist. Ich fädel mit meinem Slalom-Ski ein, reiß mir das Kreuzband. Mich hat's unfassbar aufgestellt. Ich bin noch den halben Tag Ski gefahren, bin dann runtergefahren. Ich habe natürlich gewusst, dass was im Arsch ist und habe natürlich nicht den Rettungshubschrauber gerufen und bin dann noch hier einen Tag herumgewackelt. Bin am Montag zum Arzt gegangen. 4-5 Jahre später, Hahnenkammrennen 2018, wieder bevor die Abfahrt losgeht. Ich fahre in den Tiefschnee rein. Und mein Ski fährt direkt in einen Stein rein. Ich stürze nicht mal. Ich höre aber, wie es Ratsch macht und weiß, die Achillessehne ist gerissen. Habe ich den Rettungshubschrauber gerufen? Nein. Ich bin runtergefahren. Ich wusste, das ist jetzt nicht gut. Das Ausziehen des Skischuhs war die Hölle. Es hat echt unfassbar wehgetan. Aber ich habe nicht den Rettungshubschrauber gerufen. Lasst diese armen Leute doch bitte zu denen Leuten kommen, die es wirklich brauchen. Also ein Kreuzbandriss oder ein Achillessehnenriss ist bei Gott kein Grund, den Rettungshubschrauber zu rufen. Das wollte ich hier nochmal loswerden. Ihr Weicheier da draußen.
Hört, hört. Jens Huber ist halt noch ein richtiger Mann. Das ist heute zu sagen.
Ja, nur in dieser Hinsicht. Ich bin wehleidig bis zum Erbrechen.
Nach meinem Wissen kann man ja nur den Notruf betätigen oder wählen. Und was dann, welche Maßnahmen dann ergriffen werden, liegt ja dann im Ermessen der Rettungsleitstelle. Nach meinem Wissen, zumindest ist das hier in der Gegend so. Ob die dann nur mit dem Akia kommen, ob sie den Hubschrauber rufen oder ob sie einfach sagen, wenn's den Abarzt dann schon wieder frei oder so.
Ach, es gibt ein schönes Fußballspiel, mindestens ein schönes Fußballspiel am Wochenende. Ich habe mich aber früher, als ich noch mehr als einen halben Spieler bei Leipzig kannte, doch ein kleines bisschen mehr in Antizipation auf dieses Treffen der Leipziger gegen München vorbereitet. Du kommst gerade von der Pressekonferenz mit unserem lieben Freund Winnie Compagnie. Wurde überhaupt über das Spiel gesprochen oder gibt's, weil Bayern eh schon deutscher Meister ist, andere Themen?
Es wurde über das Spiel gesprochen, tatsächlich. Es wurde über seine Einschätzung, die Erwartungen von Leipzig, über Diomandé, wie man ihn, denke ich, ausspricht. Oh, ja. Da waren sich der Fragensteller nicht ganz klar, ob man Diomand oder Diomandé oder wie man den genau nennt. Aber schreibt uns, da bin ich jetzt einigermaßen unvorbereitet. Und das Hauptthema natürlich war die Rechtsverteidigerposition der Bayern, wo drei Spieler ausfallen, zumindest jetzt für die nächsten 1-2 Spiele. Die Rückkehr von Kimmich, Musiala, der vermutlich im Kader stehen wird, die Entwicklung von Alphonso Davies, die Rolle von Kane, wie die sich ändern könnte, wenn Musiala zurückkommt. Das waren alles Themen, also es war Must-See Television.
Tatsächlich, und Musiala... Musiala zurückkommen. Also wie lange trainiert er schon mit? Wurde das gefragt? Das würde mich mal interessieren.
Ja, er ist ja, glaube ich, seit Mitte Dezember oder so, oder? Also gut, schon, also richtig okay. Mittrainieren, naja, das könnte ich dir jetzt nicht sagen, wie es mit dem Mittrainieren und tatsächlich Mannschaftstraining. Er ist jetzt wohl so weit, dass er im Grunde mit Mannschaftstraining soweit alles mitmacht.
Okay, naja. Immerhin das. Na gut, also ich werde am Wochenende die Rennen in Wengen natürlich aufmerksam beobachten. Ein Klassiker am Lauberhorn. Ansonsten versuchen, doch ein kleines bisschen Fußball zu schauen. Aber an Arbeit geht es erst am Sonntag dann los, denn die Australian Open beginnen am Sonntag. Sascha Zverev, circa 3 Uhr früh, wer sich den Wecker stellen möchte, Eurosport überträgt. Und dann, das ist eine schöne Night Session, am Sonntagvormittag, wenn man nichts anderes zu tun hat, Sabalenka um 9, ist nicht schön. Die spielt gegen eine Französin, wo ich mich nicht traue, den Namen zu schreiben, geschweige denn auszusprechen. Und danach aber Carlos Alcaraz gegen Adam Walton. Das kann man sich anschauen. Das ist mein Wochenende, Anchorman. Hast du auch ein Wochenende?
Ja, klar. Ich habe ein sehr schönes Wochenende, das nur am Samstag aus Arbeit besteht, wo ich das große Spiel Hertha Schalke zusammenfassen werde, das Tuschelspiel am Abend.
Hat Hertha noch eine Chance aufzusteigen? What say you, Anchorman?
Grundsätzlich hat jeder die Chance aufzusteigen. Es ist ja jetzt erst der Start der Rückrunde. Jetzt gut reinstarten, zack, zack. Und dann hinten raus im Schneckenrennen ein bisschen mehr Gas geben als die anderen.
Ich passe ja bei Hertha preciously wenig auf, aber wer ist denn dort der Coach? Ist das der Leitl oder wer ist Coach bei Hertha?
Ja, der Leitl.
Immer noch der Leitl, ja.
Der Leitl. Und dann geht's für mich kommende Woche Montag Premier League, Dienstag Champions League für Sky Austria und am Donnerstag Europa League für Sky Austria. Und das ist die Woche sozusagen.
Wer ist denn eigentlich aktuell Experte bei Sky Austria? Also gibt's da auch eine Studiosendung? Ist es Marko Stankovic möglicherweise?
Ja, Stankovic ist doch auf alle Fälle immer da. Didi Hamann ist sehr oft im Studio. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein von einem.
Jan-Age Fjørtoft? Nein.
Ne, der nicht, aber ehemaliger Assistenztrainer von Klinsmann in der amerikanischen Nationalmannschaft.
Andi Herzog natürlich.
Andi Herzog.
Die Legende, Andi Herzog.
Ist mir der Name entfallen, bitte.
Ja.
Genau, der ist öfters da, ja, das sind so, glaube ich, die Hauptkandidaten.
Ja, also Andi Herzog hat übrigens, was ja ganz witzig ist, bei dieser Hermann Mayer Renn-Challenge teilgenommen in Flachau. Und das ist eigentlich ganz ein schlaues Konzept, oder zumindest finde ich das jetzt gar nicht verkehrt. Das Konzept ist folgendermaßen: Wir beide würden fahren, und nur jetzt rein theoretisch, nur for the sake of an example, es würde heißen, der Huber fährt vielleicht ein kleines bisschen schneller mit den Skiern als der Gaub. Dann würde ich eine Zeit vorlegen und du müsstest dann sagen, wie groß dein Abstand auf meine Zeit ist. Du könntest natürlich, wenn du sagst 5 Sekunden und fährst natürlich auch 5 Sekunden schneller als ich, also schneller würde, glaube ich, auch gelten. Und das finde ich ein ganz lässiges Konzept. Das wird bei Promi-Rennern so öfter gefahren, und Andi Herzog hat diese Challenge gewonnen, gemeinsam mit Anna Veit, frühere Fenninger. Und Herzog ist wirklich witzig, war ja auch schon in der Big Show zu Gast. Ist ein guter, aber dass dir der nicht a priori ad hoc einfällt, das wird ihn ein bisschen in seinem Ego treffen, glaube ich.
Nein, warum? Ich habe ja, ich hatte ihn ja vor Augen und wusste ja, was er gemacht hat. Das ist ja mein Schicksal, wie du weißt. Mir fallen Namen oft nicht ein, aber ich weiß in etwa, wo ich sie hinstecken muss. Ab und zu zumindest.
Das ist großartig. Nächstes Mal, wenn Andi Herzog am Start ist, sage ich: Herr Herzog, für unsere deutschen Freunde, die Sie nicht kennen, zählen Sie mal bitte auf, was Sie alles gemacht haben beruflich. Und dann wird er wahrscheinlich 15 Dinge sagen, bevor er zu Assistenztrainer Jürgen Klinsmann kommt. Aber wenn du das mit Andi Herzog verbindest, dann ist das natürlich absolut legitim.
Wie hättest du es umschrieben?
Naja gut, es ist eine österreichische Fußballlegende. Hat Österreich,
ja,
zu
okay, Hans Krankl.
Deutscher Meister mit Werder Bremen.
Aber da war er nicht der einzige Österreicher, oder? War er der einzige Österreicher, der Deutscher Meister mit Werder Bremen geworden ist?
Er war maßgeblich beteiligt unter Otto Rehhagel und Thomas Schaaf, glaube ich, war es vielleicht sogar zweimal. Er hat Österreich zur WM 1998 geschossen. Also schon absolute Legende. Und
aber es geht ja um ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, bei solchen Dingen, wenn man auf dem Schlauch steht, braucht man ein Alleinstellungsmerkmal. Und wie lange hast du gebraucht, um ihn zu erkennen? Also als ich dir es beschrieben habe?
Na, Assistenztrainer Klinsmann war sofort mir klar.
Ja, also, wie lange hättest du gebraucht, wenn ich gesagt habe, der hat bei Bremen und in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt?
Ja, stimmt schon. So, und jetzt also, die große Preisfrage an dich.
Ich antrage Rehabilitation hiermit.
I'll let you go on this one. Okay. Er war mit Jürgen Klinsmann nicht nur Assistenztrainer bei den US-Amerikanern, sondern auch wo?
Wahrscheinlich bei der Hertha.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.